Wisst ihr noch, was vor 12 Jahren war? Vor 12 Jahren, kleiner Tipp, war 2010 und ich habe mal eine kleine Erinnerungshilfe mitgebracht. Es war WM in Südafrika. Deutschland hat den 3. Platz gemacht, immerhin, gegen Uruguay im kleinen Finale gewonnen. Vielleicht hilft das ja, so ein bisschen auf die Sprünge zu kommen. Was war eigentlich vor 12 Jahren? Vor 12 Jahren war das große, schlimme, schreckliche Erdbeben in Haiti. 220.000 Tote, 1,3 Millionen Obdachlose und ein Land, das bis heute immer noch davon gezeichnet ist. 2010 war Eurovision Song Contest und Lena Meyer-Landrut hat gewonnen. 2010 war die Revolution in Tunesien und der Beginn des arabischen Frühlings. Und wenn wir heute in die Länder gucken, dann merken wir, wie weit das her ist, wie lange das her ist, wie weit das weg ist. 2010, da war der Vulkan Eyjafjallajökull, den kein Nachrichtensprecher aussprechen konnte, in Island, der ist losgegangen und hat uns in Europa eine Aschewolke beschert, die wochenlang das Fliegen unmöglich gemacht hat. Und 2010 hat die NATO gemeinsam mit Russland einen Raketenschild beschlossen. Das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. So lange ist das her. 12 Jahre, eine halbe Ewigkeit. In meinem Leben war ich vor 12 Jahren noch ganz woanders. Da haben wir an der Ostsee gelebt, in Fahrradentfernung zum Strand. Unsere Kinder waren unter 10 Jahre alt. Wir hatten immer eine gepackte Sandtasche mit dabei und sind mit Fahrradanhänger zum Strand gefahren. Immer dann, wenn die Touris nach Hause gefahren sind, haben wir uns noch mal so eine Stunde Strand gegönnt. Das ist irgendwie auch schon lange her. Jetzt ist unser Jüngster in der Oberstufe und die Älteste studiert. Und irgendwie Sandsachen braucht man hier in Marburg ja auch nicht so dringend. Und ziemlich genau vor 12 Jahren, im September 2010, hatten wir bei uns in der Gemeinde in Greifbar eine sehr besondere Taufe. Eine junge Studentin, die auf ihrer Suche nach Gott sich auf alles Mögliche eingelassen hatte, inklusive manche okkulte Erfahrungen. Und die ist in einem unserer Gottesdienste in der Stadthalle Jesus begegnet. Und wenn man danach mit ihr gesprochen hat, hat man das Strahlen in ihren Augen gesehen, das von der Freiheit gezeugt hat, die sie verspürt hat. Sie hat Zeugnis gegeben bei ihrer Taufe und das war ein starkes Zeugnis. Ein Zeugnis, was wir uns angehört haben als Gemeinde und was uns alle motiviert hat. Glauben geschenkt hat, Hoffnung gestiftet hat. Das war toll. Was war in deinem Leben vor 12 Jahren? Vielleicht war mancher von euch halb so alt wie jetzt. Vielleicht wart ihr da noch in der Grundschule. Vielleicht wolltet ihr Feuerwehrmann werden oder Lehrerin und jetzt studiert ihr Lehramt oder sowas. Vielleicht habt ihr damals die Serien Shaun das Schaf und Vicky und die starken Männer gesehen, so wie unsere Kinder. Vor 12 Jahren stand euch das Leben offen, stand uns das Leben offen und die Zeit und das Leben ist weitergegangen. Werfen wir noch einmal einen anderen Blick auf uns als Kind mit 12 Jahren. Kinder mit 12 Jahren sind eigentlich keine Kinder mehr, oder? Nee, der Kameramann sagt, nee, da ist man schon Kameramann im Gottesdienst. Mit 12 Jahren, gehört man eigentlich überall zu den Großen oder gerade wieder zu den Kleinen, wenn man auf die weiterführende Schule gekommen ist und die zweite Fremdsprache lernt. Mit 12 Jahren gehört man zu den Großen, weil man da so richtig in Musik mit seinem Instrument oder im Sport durchstarten kann. Das ist das Ende der Kindheit, weil nach 12 kommt ja 13, dann ist man ein Teenager. Wow. In manchen Kulturen ist es bis heute so, dass man mit 12 heiratsfähig wird. So wie in biblischen Zeiten auch. Und so wie vermutlich auch die heilige Elisabeth von Thüringen, deren Kirche wir hier in Marburg haben und deren Grab hier in Marburg ist, die diese Stadt stark geprägt hat. Vermutlich war sie 12, als sie verheiratet wurde. Jedenfalls mit 12 Jahren steht einem das ganze Leben noch offen. Mit 12 Jahren hat man Träume, Hoffnungen und will hoch hinaus. Ich habe euch heute 2 Geschichten mitgebracht von Menschen, bei denen die Jesus begegnet sind und bei denen die 12 Jahre eine besondere Rolle spielen. Und wenn ich euch jetzt diese Texte vorlese, dann bitte ich euch doch einmal reinzuhören und zwischendurch mal die Perspektiven zu wechseln. Reinhören versetzt euch in die Menschenmenge, die dabei ist und das alles mitkriegt, in Jesus, der angegangen wird, freundlich angegangen wird von 2 Menschen. In die Jünger, die das aus nächster Nähe mitkriegen und ja irgendwie auch wissen, worum es ihrem Herrn geht. Versetzt euch in die Frau, die eine Rolle spielt, in den Mann, der hier auch eine Rolle spielt und am Ende auch in das Kind, ein 12-jähriges, fast schon Teenager-Kind. Was bewegt diese Menschen? Was spüren, was sehen, was fühlen, was denken sie? Und wer bist du in der Geschichte? Ich lese uns aus Markus 5 das Ganze einmal vor. Markus 5, ab Vers 21. Jesus war auf der anderen Seite des Sees und Jesus fuhr in dem Boot zur anderen Seite des Sees zurück. Dort versammelte sich eine große Volksmenge um ihn. Und als er noch am See war, kam einer der Synagogenleiter dazu, ein Mann namens Jairus. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn an. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus. Eine große Volksmenge folgte ihm und umdrängte ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genutzt. Die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. Die Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus merkte sofort, dass die Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und fragte, wer hat meinen Mantel berührt? Die Jünger antworteten, du siehst doch, wie die Volksmenge sich um dich drängt. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Doch Jesus blickte sich um zu sehen, wer ihn berührt hatte. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Während er noch redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenleiters. Sie sagten, deine Tochter ist gestorben, wozu bemühst du den Lehrer noch? Aber Jesus hörte, was sie redeten. Er sagte zu dem Synagogenleiter, hab keine Angst, glaube nur. Jesus ließ sonst niemanden mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Als sie zum Haus des Synagogenleiters kamen, sah Jesus die aufgeregten Menschen. Sie weinten und klagten laut. Jesus ging hinein und sagte zu ihnen, warum seid ihr so aufgeregt? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Aber er warf alle hinaus. Er nahm nur den Vater des Kindes, die Mutter und seine Jünger mit sich. Sie gingen in den Raum, in dem das Kind lag. Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm, Talita kum, das heißt, Mädchen, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war 12 Jahre alt. Da gerieten alle vor Staunen außer sich. Jesus schärfte ihnen ein, erzählt niemandem etwas davon. Und dann sagte er, und gebt dem Mädchen was zu essen. Gehen wir eine Runde mit Jairus. Seine Tochter, 12 Jahre alt, wer Kinder hat, der weiß, Kinder sind die Zukunft. Kinder sind die große Liebe. Wenn Kindern etwas passiert, wenn meinen Kindern etwas passiert, dann will ich alles tun. Alles, was in meiner Macht oder in meinem Geldbeutel ist, dafür aufwenden, damit es meinen Kindern gut geht. Seine Tochter liegt im Sterben. Wir wissen nichts über die Krankheit, aber wir können uns ausmalen, dass das für Jairus eine riesige Katastrophe sein muss. Und dass er alles daran setzt, um das zu verhindern. Und dann sogar diesen ja schon ziemlich umstrittenen Lehrer, der da unterwegs ist als Wanderprediger. Er als Synagogenvorsteher, er hat auch einen Namen zu verlieren. Aber das scheint ihm hier völlig egal zu sein. Wenn Jesus eine Hoffnung ist, dann nehme ich diese Hoffnung an. Und nun ist er hier. Er kommt gerade mit dem Boot an. Und Jairus ist schon da, fällt ihm vor die Füße und bittet ihn. Es ist ja schließlich eilig und dringend. Und Jesus? Jesus geht tatsächlich mit. Hoffnung ist da. Wenn es alles nur schnell genug geht, diese ganze Menschenmenge, das verzögert doch nur, dass sie schnell nach Hause kommen. Und dann ist da diese Frau. Diese Frau, wir wissen nicht von wo sie herkommt. Auf einmal ist sie da. Vielleicht war sie schon lange unterwegs. Für diese eine Begegnung, in die sie alle Hoffnung setzt. Denn sie ist krank. Nicht 12 Tage, nicht 12 Wochen. Nicht 12 Monate, was ja ein ganzes Jahr wäre, sondern 12 lange Jahre. Und der Vers 26 ist die ganze Katastrophe ihres Lebens. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genutzt. Die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. So beschreibt es Markus. In der Chronikerrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen ist festgelegt, als schwerwiegend chronisch krank gilt jemand, der wegen derselben Krankheit seit wenigstens einem Jahr in ärztlicher Dauerbehandlung ist und darüber hinaus noch ein weiteres Kriterium erfüllt wie Pflegebedürftigkeit, Behindertenausweis oder anderes mehr. Bei ihr sind es 12 Jahre, 12 lange Jahre. Und ich stelle mir vor, wie sie am Anfang Hoffnung gehabt hat, zu Ärzten gegangen ist. Der Erste konnte nicht helfen. Gut, dann kratzt sie nochmal das Geld zusammen, fragt vielleicht Familie und Freunde, geht zum nächsten Arzt und so weiter. Und wie sich irgendwann dann Resignation einstellt. Blutfluss, Markus sagt nichts Genaueres, vermutlich vaginal. Auf jeden Fall, wenn man 12 Jahre ständig Blut verliert, ist man geschwächt, blass, hat eine geschwächte Immunabwehr, ist wahrscheinlich ständig unfit und fühlt sich ständig unwohl. Das ist das eine, die körperliche Seite. Das andere ist noch schlimmer, denn mit Blutfluss ist man auch unrein nach den damaligen jüdischen Regeln. So heißt es in Levitikus, in 3. Mose 15, es kann vorkommen, dass eine Frau Blutungen hat, die außerhalb ihrer Monatsblutung auftreten. Oder ihre Blutungen dauern länger. An all diesen Tagen gilt sie als unrein, genauso wie an den Tagen ihrer Monatsblutung. Sie ist genauso unrein. Solange ihre Blutungen dauern, gilt dasselbe wie bei der Monatsblutung. Jedes Bett, worauf sie sich legt, wird unrein. Jeder Stuhl, auf den sie sich setzt, wird unrein. Jeder, der etwas davon berührt, was sie berührt hat, wird unrein. Er muss im Wasser baden und seine Kleider waschen. Bis zum Abend gilt er als unrein, wenn er etwas berührt hat, was sie berührt hat. Das bedeutet, diese Frau hatte keine normalen menschlichen Kontakte, erst recht keine sexuellen. Seit 12 Jahren hatte sie vermutlich keine Umarmung mehr, keine Berührung, weil jeder, der sie berührt, bis zum Rest des Tages unrein ist. Ausgeschlossen aus der Gesellschaft, kein gemeinsames Singen, kein gemeinsamer Gottesdienst, kein Familienfest, keine Party mit Freunden, keine Geburtstagsfeier, kein Urlaub. Und wenn sie je verheiratet war, dann ist sie mit ziemlicher Sicherheit jetzt geschieden. Längst hat sie alle Träume ihres Lebens in den Wind geschossen. Und dann steht hier dieser eine kleine Satz. Sie hatte von Jesus gehört. Und dann kriegt sie nach 12 Jahren nochmal neue Hoffnung. Hatte sie sich da nicht längst aufgegeben oder zumindest die Heilungschancen aufgegeben? Und wäre das nicht auch verantwortlich, das zu tun? Nimm deine Krankheit an und kämpfe nicht dauernd dagegen an. Das ist doch auch ein weiser Rat, oder nicht? Ist es bei ihr der Mut der Verzweiflung? Anders ist es, glaube ich, kaum zu erklären, denn sie drängelt sich durch die Menge, die Jesus folgt. Sie muss sich ja durchdrängeln, um dahin zu kommen, wo sie hin will, Jesus zu berühren. Und wenn sie sich durch die Menge drängelt, dann berührt sie unweigerlich die Menschen. Sie dürfte gar nicht hier sein. Und sie hat ja auch ein bisschen eine schräge Vorstellung von Heilung, oder? Nur den Mantel, den Saum zu berühren, ist das nicht irgendwie eine magische Vorstellung, die wir auch religiös ablehnen müssen? Ihr Glaube wird belohnt. Oder ihre Hoffnung oder ihr Mut der Verzweiflung. Im selben Augenblick, schreibt Markus, hört die Blutung auf. Das spürt sie. Nach 12 Jahren hört sie auf. Aber das war natürlich nur das körperliche Problem. Das eine Problem. Das andere Problem, das viel größere Problem, war noch nicht gelöst. Die soziale Isolation, ihre Einsamkeit, das wusste Jesus. Und ich denke mal, darum blieb er stehen und ließ es nicht dabei bewenden und ließ nicht die Frau einfach gehen und dann weiter in die Isolation leben, weil dann muss sie ja irgendwie erklären, warum sie jetzt nicht mehr und all diese Dinge. Aber wovor hat sie eigentlich genau Angst, als Jesus fragt, wer hat mich berührt? Die Angst ist berechtigt, denn jeder hätte sie verklagen können. Du hast mich berührt, obwohl du unrein bist? Das macht man nicht. Zitternd wirft sie sich vor Jesus nieder. Wie reagiert er wohl? Tochter, sagt er. Das eine Wort hätte eigentlich völlig ausgereicht. Tochter, das war sie doch eigentlich schon lange nicht mehr. Ausgestoßene, das war doch eigentlich ihr Name. Das war ihr Grunderleben. Und nicht nur ihres, sondern auch das aller, die ihr begegnet sind. Ich stelle mir vor, welche entsetzlichen Blicke sie ansahen in dieser großen Runde, als sie ihm alles erzählt, wie Markus schreibt, und den Leuten klar wird, dass sie unrein ist und gerade auch sie berührt hat. Ein wenig davon können wir heute ein bisschen nachempfinden vielleicht, wenn jemand in der Familie Corona hat und trotzdem wagt, unter Menschen zu gehen. Jesus klagt sie nicht an. Jesus sagt auch nichts zu dem offensichtlichen Bruch des Gesetzes. Jesus sagt nur, Tochter. Sicher auch nicht stocksteif mit durchgedrücktem Rücken oder so etwas, sondern sicher zugewandt. Vielleicht hat er ihr, die vor ihm auf die Knie gefallen ist, die Hand behutsam auf den Kopf gelegt. Eine Berührung nach 12 Jahren. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt Jesus. Damit klärt Jesus die Vergangenheit. Und er sagt nicht nur geheilt, sondern er sagt gerettet, wiederhergestellt. Geh in Frieden, die nächsten Worte von Jesus. Nach der Klärung der Vergangenheit der Blick nach vorn, die Klärung der Zukunft. Sie darf wieder Teil der Gesellschaft sein, Freundschaften haben, Berührungen, Umarmung, gemeinsam am Tisch sitzen, klönen, feiern, essen. Frieden, Shalom, dieses hebräische Wort drückt noch viel mehr aus. Frieden mit Gott, geheile Beziehungen, ein neues Leben. Und so tauchen hier in diesem Text 3 Worte auf, starke Worte, geheilt, gerettet, befreit. Die Frau, die seit 12 Jahren ausgestoßen und am Rand war. Was für eine Verwandlung. Indem sich Jesus ihr zuwendet, kommt zur körperlichen Heilung hinzu, das Ende ihrer Isolation, ihre soziale Rehabilitation und die Einbindung in die Gemeinschaft. Und Jairus? Ich stelle mir vor, wie er von einem Bein aufs andere tritt und wie er wie Hummeln im Hintern oder auf glühenden Kohlen oder was wir alles für schöne Worte dafür haben, wie er da steht und sagt, Jesus, meine Tochter, es eilt wirklich. Es kann jeden Moment zu spät sein. Und diese Frau, die hat das seit 12 Jahren, ein Tag mehr oder weniger, das wird sie verkraften. Aber meine Tochter, es kann morgen zu spät sein. Tod, final. Sterbenskrank ist sie. Und dann kommen auch schon die Leute aus dem Haus und sagen's. Und Jesus wischt es nur weg, als hätte er es nicht verstanden, was Tod bedeutet, Jesus, und geht mit. Und sie erleben ein großes Wunder. Gott handelt, wo er willkommen ist. Da sind zwei, die sich auf den Weg machen mit all ihrer Hoffnung, mit ihrer Sehnsucht, mit dem Mut der Verzweiflung, Jairus und die Frau. Und da ist einer, der sich unterbrechen lässt. Er hat ja kaum den Fuß vom Boot ans Land gesetzt, da kommt schon Jairus. Was hatte Jesus vor? Markus erzählt es uns nicht. Aber es ist auch egal, Jesus lässt sich gern unterbrechen, da wo wir auf ihn zugehen. Und dann ist er in wichtiger Mission mit einem wichtigen Menschen unterwegs und lässt sich unterbrechen durch diese Frau, die nicht einmal einen Namen hat. Ich bewundere Jesus dafür. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Jesus meine Gebete manchmal nur gerade so rechtzeitig erhört und nicht, wie es mir gut tun würde und wie es mir wünschen würde, so 3 Monate im Voraus, dass ich mir nicht so viel Sorgen machen muss, weil er sich unterbrechen lässt durch jemand anderes, der gerade wichtiger ist oder dringender oder anderes mehr. Wobei dringend, wichtig, Corrie ten Boom hat das einmal schön gesagt. Sie sagt, im Himmel gibt es keine Hektik. Was für ein schönes Wort. Im Himmel gibt es keine Hektik. Da gibt es kein zu spät. Klar, wenn Jesus Herr über Leben und Tod ist, dann gibt es kein zu spät für Jesus. Was für ein Trost. In der Stadt Bultmanns in Marburg muss man ja auch kurz mal darüber reden, wie ist das eigentlich? Kann man heute noch an Wunder glauben? Wenn wir an einen Schöpfer glauben, der, der Himmel und Erde gemacht hat, die Naturgesetze ins Werk gesetzt hat und anderes mehr, dann dürfen wir auch glauben, dass er die Naturgesetze auch an einer Stelle mal kurz außer Kraft setzen kann. Ich habe für mich 4 Argumente, warum ich glaube, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann. Argumente, die dafür sprechen, dass er den natürlichen Lauf der Dinge verändern kann. Argumente, natürlich nicht Beweise für Gott oder seine Existenz oder die Möglichkeit von Wundern, aber Indizien dafür, logische Schlussfolgerungen, die für mich am meisten Sinn ergeben. Da ist zum einen das theologische Argument. Als Christ sind manche Dinge, die unseren christlichen Glauben ausmachen, geradezu ohne Wunder, ohne den Glauben an Wunder und Gottes Eingreifen gar nicht denkbar. Dass Gott Mensch wird, dass uns im Menschen Jesus Gott begegnet. Genauso wenig wie die Auferstehung von Jesus von den Toten. Das zweite Argument ist ein historisches Argument. Wenn ich mir manche historische Ereignisse in der Weltgeschichte genauso wie in der Geschichte seiner Kirche angucke über die letzten 2000 Jahre, dann kann ich das ohne Wunder oder Eingreifen Gottes gar nicht beschreiben. Also, weil er es schon einmal gemacht hat, traue ich ihm zu, dass er es auch wieder machen kann. Und manchmal finde ich das viel leichter, an ein Eingreifen Gottes zu glauben, als so manchen verschwurbelten Rationalismus, der mir alles wegerklären will und doch nicht viel mit viel mehr daherkommen kann, als von Zufall zu reden. Mein drittes Argument ist ein persönliches Argument. Manche Ereignisse in meinem eigenen Leben kann ich kaum anders erklären als Gottes Eingreifen. Und auch manche Ereignisse im Leben mancher Menschen um mich herum. Und mein viertes Argument ist ein logisches Argument. Ich erlebe die Welt um mich herum nicht als ein geschlossenes System, das sich ohne Eingreifen von außen sozusagen fortlaufend, inhärent als naturalistisch erklären ließe. Wie sonst sollte aus unbelebter Materie auf Kohlenstoffbasis irgendwann sich Geist entwickelt haben. Also, dass wir denken und reden und überhaupt über diese Frage nachdenken können, entwickelt haben. Dafür gibt es keine logische Erklärung. Das sind vier Gründe für mich, warum es mir leicht fällt, an Wunder, an Gottes Eingreifen, an Gottes Veränderung des natürlichen Laufs der Dinge glauben zu können. Jesus sagt am Ende dieses Textes, erzählt niemandem davon. Sie sollen schweigen. Warum eigentlich? Ich glaube, er sagt das, weil es ihm nicht um das Wunder geht. Jesus geht es nie um das Wunder. Er sagt das öfter. Schweigt davon. Es geht auch nicht um die Kraft von Jesus, sondern es geht um die Begegnung mit Jesus, um seine Gegenwart, denn die verändert alles. Diese zwei Personen, die Frau und das Mädchen, kommen zurück ins Leben. Gucken wir nur mal einen kurzen Vergleich zwischen der Frau und Jairus. Die Frau hat keinen Namen, ist anonym. Jairus, von ihm wissen wir den Namen. Die Frau ist ohne soziale Kontakte, ausgestoßen, am Rand der Gesellschaft, ein Niemand, eigentlich nicht sichtbar und nicht existent. Jairus ist gesellschaftlich angesehen, vermutlich damals so der Zweite im Ort nach dem Bürgermeister. Der Frau war es seit 12 Jahren nicht erlaubt, in die Synagoge zu gehen und am Gottesdienst teilzunehmen. Jairus war der Leiter der Synagoge, religiös anerkannt. Was für ein Unterschied. Und wie toll, dass Markus uns diese beiden Geschichten erzählt hat, überliefert hat, die deutlich machen, dass niemand zu schlau und zu angesehen ist, so wie Jairus, und dass niemand zu weit weg ist, als dass Jesus nicht da wäre und sich einladen lassen würde. Er lässt sich auf wichtiger Mission mit einem wichtigen Menschen unterbrechen für diese Frau, die nicht mal einen Namen hat. Und wenn er das an dieser Stelle getan hat, dann wird er das auch für dich und für mich tun. In dem Moment, als Jesus sie geheilt hat, hat sich alles verändert, was sie bis dahin über sich selbst gedacht und geglaubt hat. Ausgeschlossen zu sein, übersehen zu sein von anderen Menschen, vielleicht auch von Gott. Keine Beziehung, keine Familie, alle Träume ihres Lebens futsch. Und jetzt, Tochter, sagt Jesus, Tochter, Teil der Familie, Teil der Gemeinschaft, zu Hause bei Gott. Man kann an diese Geschichte viele Fragen stellen, aber bleibt mal gedanklich einfach bei dem Wunder, das hier geschehen ist, dem Wunder, das sie erlebt hat und wie ihr Leben durch diese eine Begegnung mit Jesus völlig auf den Kopf gestellt wurde, wie auf einmal ihr Leben neu eröffnet wurde, neu beginnen konnte. Diese Geschichte erzählt die Schönheit, die Wahrheit und die Kraft des Evangeliums, an das wir glauben dürfen. Die Wahrheit, dass Gott uns dass Gott unser Leid und unser Leben nicht egal ist. Er hat sich auf den Weg gemacht in Jesus, um dich und mich zu sehen. Er hat uns nicht vergessen oder übersehen. Das ist die Wahrheit über deinem und über meinem Leben. Wir sind Gott nicht egal. Er hat uns geschaffen und er liebt uns bis heute. Und er will uns Zukunft schenken, als Tochter und als Sohn, als Teil seiner großen Familie in dieser Welt. Die Wahrheit des Evangeliums und die Kraft des Evangeliums. Er kann. Ihm ist nichts unmöglich. Können wir das glauben? Ein Leben eben noch nicht viel mehr als dahin vegetieren und jetzt alle Zukunft offen durch die Begegnung mit Jesus. Die Kraft des Evangeliums und die Schönheit des Evangeliums. Neues Leben geschenkt zu bekommen. Gibt es eine bessere, eine schönere Botschaft? Gibt es eine schönere Nachricht in der Welt? Das Evangelium, die gute Nachricht des Christentums, sie hat Kraft, sie ist wahr und sie ist wunderschön, weil sie aus der Begegnung mit Jesus besteht. Gott kann, das gilt nicht nur damals, sondern das gilt durch alle Zeiten hindurch. Und ich bin sicher, wenn wir jetzt uns eine Zeit nehmen würden, wo man den Nachbarn, die Nachbarin befragen kann in der Bankreihe, dann würden wir manche Geschichte hören, wo Gott schon getan hat, eingegriffen hat, gewirkt hat, Wunder geschenkt hat. Gott heilt nicht immer. Das ist unverfügbar. Da haben wir keine Macht drüber, zu sagen, so, jetzt greif bitte mal ein. Das ging auch Leuten in der Bibel so. Paulus zum Beispiel beschreibt das in seinen Briefen, dass er jahrelang für Heilung gebetet hat und es nicht geschenkt bekommen hat. Und das haben immer wieder Menschen erlebt und erleben es immer wieder. Trotz Gebet keine Heilung. Krankheit, die nicht weggegangen ist. Menschen sind daran verzweifelt und verstehen es nicht. Andere haben es erlebt. Manchmal durch Ärzte, Heilung, die Gott durch Ärzte schenkt. Nicht alle haben so desaströse Erfahrungen wie diese Frau. Und ich finde es auch wichtig, Ärzten zu vertrauen und nicht mit Misstrauen zu begegnen. Und wenn sie mich medikamentös einstellen, das auch zu tun, damit Gott auch dadurch heilen kann. Und wenn nicht körperlich alles wiederhergestellt ist, dann trotzdem zu erleben, und das könnten auch manche Menschen in unseren Reihen hier erzählen, dass Gott in aller Krankheit trotzdem begegnet und verändert. Die sozialen Dinge, die er heil macht. Niemand muss heute wegen Krankheit isoliert sein. Sinn, Bestimmung meines Lebens ist nicht von meiner körperlichen Unversehrtheit abhängig, sondern von dem Ja Gottes über meinem Leben, von der Intimität und Freundschaft, die ich mit Jesus haben darf, der jeden Tag da ist. Gott heilt nicht immer, das ist wahr. Aber wie diese Frau nach 12 Jahren noch einmal neu Hoffnung hatte, weil sie von Jesus gehört hat, so darf ich und so darfst du auch mit den Krankheiten und mit den Begrenzungen deines Lebens Hoffnung haben auf eine neue Begegnung, eine frische Begegnung mit Jesus. Und immer in der Gewissheit leben, er ist da und er hört dein Gebet, auch wenn du den Eindruck hast, das Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke. Die gute Nachricht ist, Gott ist auch in deinem Zimmer und hört es. Er bleibt dran. Bleib auch du dran im Gebet. Er hört. Rede du weiter mit ihm. Es gibt so viele faszinierende Verheißungen im Neuen Testament zum Gebet und zu dem, wie Gott es erhört. Gott berührt auch die Unberührbaren. Nimm deinen Mut und deinen Glauben zusammen und rede vielleicht zu Jesus so wie dieser Vater in Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nimm meinen Kleinglauben. Vielleicht denkst du jetzt, ach, das ist eine schöne Geschichte heute Abend, eine schöne Erinnerung, aber mit mir hat das eigentlich nicht viel zu tun. Mir geht's ja schließlich gut. Dann freu dich, dass es dir gut geht. Und feiere gleich die Zeit der Anbetung und fülle den Raum mit dem Lob Gottes. Vielleicht weißt du auch gerade nicht, ob du Hoffnung haben sollst, weil Hoffnung ja auch ein großes Wagnis ist. Und wenn die Hoffnung enttäuscht ist, das ist schmerzhaft. Und du hast dich gerade ganz gut eingefunden in deiner Krankheit und in deiner Begrenzung. Dann frage gleich in der Anbetungszeit Jesus, ob du dir ein Herz fassen sollst. Wir dürfen glauben, dass Jesus redet, durch seinen Heiligen Geist uns einen Anstupser gibt oder durch ein Wort der Schwester und des Bruders oder durch klare Worte, die wir hören oder sehen. Manchmal auch nur durch einen Frieden im Herzen, der mir sagt, ja, geh drauf zu und dann tu, was du fühlst und lass dich nicht durch die Menschen rechts und links in der Menschenmenge, die wir hier heute sind, stören, sondern mach es wie die Frau, den Blick hoffnungsvoll auf Jesus gerichtet, geh auf ihn zu. Und wir haben das wie immer im Donnerstag Gottesdienst, dass Beterinnen und Beter bereitstehen und für dich und deine Situation beten. Das wollen wir auch heute so machen und vielleicht sind es heute vor allen Dingen irgendwelche Dinge an Begrenzungen und an Krankheiten, die wir ins Gebet vor Gott bringen dürfen. Und vielleicht machen die Beterinnen und Beter gar nicht viele Worte, wenn sie mit dir für dich beten, sondern sie bitten nur Gott um sein Wirken und um sein Tun. Dann lass es geschehen. Du kannst dich auch salben lassen als ein Symbol der Gegenwart Gottes, als ein Symbol dafür, dass Gott dich sieht und anrührt. Dafür wollen wir uns jetzt noch mal einige Minuten Zeit geben. Zeit nehmen zum Hören auf Gott. Zeit nehmen, um ihn wirken zu lassen, auch in meinem und deinem Herzen. Und dafür darf ich Samuel nach vorne bitten.